Genau, vielen Dank, Malte. Vielleicht einfach auch direkt mal die nächste Folie. Ich bin Leo, Pronomen keine oder sie und bin eben auch Teil der Forschungs-AG von der Kampagne 500 Jahre Widerstand und auch noch in anderen Gruppen, dazu komme ich später noch und eben auch in der Regionalvernetzung Süd. Und das wollte ich auch nochmal ansprechen. Also wir haben auch Regionalvernetzung, das ist auch eigentlich ein guter Ort, um dazu zu stoßen zu der Kampagne, weil wir uns tatsächlich auch über Regionen dann organisieren. Und gerade in der Südregion, was wir ja schon angesprochen hatten mit Memmingen, da waren wir vor Ort. Und gerade da, wo die Bauernaufstände eben stattgefunden haben, gab es da doch relativ viele Aktivitäten, die man auch regional gut machen konnte. Genau, ich habe hier nochmal eine Übersicht gemacht über diesen halbstündigen Input, den ich geben will. Also ich muss vorausschicken, es ist sehr viel Material, was da reingeflossen ist. Es ist auch das erste Mal, dass ich diesen Input mache und da wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch dran gebastelt werden. Bitte, wenn es zu schnell geht oder wenn was unverständlich ist, könnt ihr auch gerne hier in den Chat reinschreiben. Dann versuchen wir das vielleicht direkt zu klären. Und ansonsten lade ich euch ein, auch einfach mitzudiskutieren, dazu später mehr, beziehungsweise in die Gruppen zu kommen, wo wir uns eben genau solchen Themen widmen. Eins der Ziele der Kampagne 500 Jahre Widerstand, das ist, die Geschichte von unten zu erzählen, also von den einfachen Menschen und eben auch die wichtigen Themen aus der Geschichte ins Heute zu holen, Parallelen zu ziehen und Kontinuitäten zu verdeutlichen. Und da ist natürlich genau die Widerstandsbewegung von damals ein ganz, ganz essentielles Ereignis, was tatsächlich uns sehr näher bringt, wogegen die Leute damals schon aufgestanden sind und protestiert haben. Dafür oder dagegen gehen wir auch heute noch auf die Straße. Wir wollen Geschichte aus einer speziell weiblichen oder feministischen, queer-feministischen Perspektive erzählen, also auch aus den Augen aller widerständigen Geschlechter. Wir haben einen postkolonialen Blick darauf, also sprich, haben wir immer im Hinterkopf, dass der Reichtum und die Vormachtstellung von Europa nur bis heute existiert, weil eben die Herrschenden seit 500 Jahren andere Länder, vor allem im globalen Süden, zu ihren Gunsten ausbeuten. Und wir haben im Hinterkopf, und deswegen finden wir diese Geschichte auch so wichtig, der Bauernaufstände, dass es in Europa da ganz ähnliche Ereignisse gab, wie wir sie eben überall auf der Welt beobachten können. Die bäuerliche und ländliche, vor allem die kleinbäuerliche Lebensweise soll hier einfach einen viel größeren Stellenwert bekommen bei unseren Geschichtsbetrachtungen. Wir haben auch ein kritisches Verhältnis zu der westlichen Wissenschaft, vor allem wenn sie behauptet, dass sie objektiv uns die Vergangenheit nahebringen würde. Das glauben wir nicht, weil tatsächlich da natürlich die Interessen der Obrigkeiten immer noch relativ groß sind und über die vielen Jahrhunderte der männliche Blick, der sich ja quasi in der Wissenschaft total breit gemacht hat, auch bis heute noch ganz, ganz viele Sachen verdeckt und uns gar nicht so wirklich den Zugang zu dem Verständnis von Vergangenheit gibt. Und dann möchte ich euch auf die 500 Her Stories hinweisen. Das ist ein Seitenprojekt von der Kampagne, wo wir lokale Geschichtsforschung betreiben. Und das ist eine offene Gruppe. Also falls ihr euch für solche Themen interessiert, wie die Perspektive der Frau, die Perspektive des Landes, aber eben auch Widerstandsgeschichte und was vor 500 Jahren so explizit passiert ist, könnt ihr da gerne dazukommen. Wir machen kollektive Geschichtsforschung und wollen eben gemeinsam das erarbeiten. Wir glauben, dass es eben ganz wichtig ist, einen Raum zu schaffen, der vielleicht auch nicht nur akademisch ist, sondern wo es auch um andere Themen geht. Darauf komme ich dann später noch zurück. Wir glauben eben, dass Geschichtsbetrachtung was Prozesshaftes ist, also immer sozusagen ein Work in Progress, dass es nicht alleine in dem Elfenbeinturm ausgehandelt werden kann, so wie man häufig von eben Expertinnen spricht, die dann jahrelang irgendwelche Sachen studieren und dann irgendwas rausfunken, sondern es ist ein Aushandlungsprozess, der gar nicht ohne die heutige Gesellschaft oder die Aktualität und die Herausforderung der Gesellschaft stattfinden kann. Es geht um zyklisches und nicht lineares Geschichtsbild. Das bedeutet, häufig wird uns ja erzählt, dass sozusagen die Demokratiebewegung oder die Freiheitsbewegung also ein Prozess ist und wir sind ganz vorne in diesem Prozess oder haben jetzt sozusagen den freiheitlichsten Punkt erreicht oder den demokratischen Punkt erreicht. Und gerade wenn man sich jetzt eben Freiheitsbewegung oder Frauenbewegung anguckt, dann ist das natürlich nicht der Fall. Das bedeutet, dass es immer mal wieder Zeiten gab, wo mehr Freiheiten, mehr Freiräume da waren und die sich immer wieder erkämpft werden mussten. Und gerade wenn man jetzt eben auf das sogenannte Mittelalter guckt, und das werden wir heute auch machen, weil wir befinden uns ja genau bei dem Übergang vom Mittelalter in die frühe Neuzeit, wenn man diese Epocheneinteilung wählen will, dann sieht man eben, dass gerade im Mittelalter es nicht zutrifft, dass es so dunkel war und dass die Frau total in ihre Handlungsräume beraubt war, sondern das passiert eigentlich erst danach. Und das Wirtschaftssystem, was dann da aufkommt, da hat damit einfach auch sehr viel zu tun. Genau, wir wollen kein Gedenken betreiben, sondern eben Geschichte lebhaft erzählen und die Forschung und Wissenschaft wieder in den Dienst der Menschen stellen und vor allem eben der einfachen Menschen. Gerade in der Schule nimmt man ja Geschichte als was sehr Langweiliges wahr. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es so gelehrt wird, dass es nichts mit unserem Leben zu tun hat. Ich würde da fast so den Verdacht aufkommen lassen, dass das auch so gewollt ist, weil Geschichte kann was total Motivierendes und Belebendes haben, wenn man tatsächlich davon lernt und sich überlegt, was für eine Relevanz Geschichte, was für eine Bedeutung eine Geschichte in unserem Leben hat. Der Vortrag, der jetzt folgen wird, ist eine Bestandsaufnahme. Ich bin mir sicher, hier sind auch ein paar Leute dabei, die ganz viel über die Geschichte wissen, über die Bauernaufstände, aber auch über die Rolle der Frau. Und für mich ist es immer das Beste, wenn wir alle gemeinsam unser Wissen zusammenwerfen und teilen und eben nicht in diese individualisierte Akademikerinnenrolle fallen, sondern gemeinsam uns das erarbeiten. Deswegen auch nochmal hier die Einladung zu unserem nächsten Treffen. Ich schicke das dann später auch nochmal in den Chat. Da komme ich jetzt durcheinander, wenn ich die Seiten wechsle. Es wird bei dem nächsten Treffen am 25.06. einen Input geben von unseren Freundinnen von der Genealogie, die eben tatsächlich andere Methoden als die westlich-männlich geprägten haben, um auf Vergangenheit zu gucken. Und das ist natürlich sehr interessant. Mit solchen Methoden wollen wir natürlich auch arbeiten. Genau, dazu seid ihr herzlich willkommen. Es ist auf Englisch, weil wir auch Menschen haben, die nicht aus Deutschland sind und deswegen auf Englisch. Es ist für alle Geschlechter geöffnet. Wie gerade gesagt, also wir befinden uns vor 500 Jahren zwischen diesen Epochen. Das ist der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Und es kommt jetzt eben ein neues Wirtschaftssystem auf, weil eben ein Kredit- und Bankenwesen sich breit macht. Stichpunkt die reichen Kaufleute oder Kaufmänner, Kaufmannsfamilien wie die Fugger oder die Welser, die nämlich auch sehr stark beteiligt sind dann an der europäischen Expansion, die auch damals ihren Startpunkt nimmt, der Kolonialismus und die intensive Ausbeutung von natürlichen Ressourcen. All das fällt in diese Zeit. Und die Bauernaufstände, das ist sozusagen unsere Lesart und unsere Perspektive auf diese Geschichte, war eine Widerstandsbewegung genau dagegen. Also den Menschen wurde eben der Zugang zu den natürlichen Ressourcen geraubt und die Expansion von Individualinteressen hat sich total ausgebreitet. Die Gemeindestrukturen, die damals auch vorhanden waren, werden zurückgedrängt. Ihr habt es vielleicht in der Ankündigung gelesen. Wir sprechen schon manchmal auch vom Bauernkrieg, aber ich glaube, dass der Titel einfach nicht so treffend ist. Es gibt jetzt auch einen anderen Titel dafür, den ich gelesen habe, den Herrenkrieg, weil tatsächlich muss man sagen, dass die Bauern keinen Krieg geführt haben oder Bauern und Bäuerinnen keinen Krieg geführt haben, sondern die einfachen Leute haben begonnen, diese Ungerechtigkeit nach außen zu tragen und haben eben ihren Obrigkeiten gegenüber Forderungen gestellt. Sie wollten sich befreien aus der Leibeigenschaft, aus der willkürlichen Tyrannei, die sie eben von den Obrigkeiten so, wie sie behandelt wurden, und haben sehr demokratisch eigentlich begonnen, ihre Rechte zu verteidigen. Und erst als die Bauern zu einer Massenbewegung anwuchsen, führten dann tatsächlich die Herrschaften Krieg gegen die Bauern. Also sie haben diesen Aufstand oder diese Aufstände niedergeschlagen, sehr blutig. Und deswegen ist natürlich schon alleine der Titel dieses Ereignis in der Geschichte oder in der offiziellen Geschichtswissenschaft hat, nicht sehr treffend. Trotzdem ist natürlich okay, von Bauernkrieg zu sprechen. Ich mache das auch, aber einfach auch nochmal, um in Frage zu stellen, wer hier sozusagen die Geschichte wie erzählen will. Genau, dazu nochmal kurz. Vielen ist es ein Begriff, also der Allmenderaub, der damals begangen wird, die Bauern und Bäuern, die Landbevölkerung hat. Zugang zu natürlichen Ressourcen, zum Beispiel zu Holz. Das wird über die Gemeinde verwaltet, häufig selbst verwaltet. Und je nach Bedarf wird da jetzt, werden die Ressourcen sozusagen verteilt. Das ändert sich jetzt auch. Die Herrschaften wollen Profite aus diesen natürlichen Ressourcen holen und fangen eben an, das Land zu kapitalisieren. Sie privatisieren dieses Gemeindeland, also rauben es den Leuten. Es gibt das eben nicht schriftlich festgehalten, sondern das bezieht sich eben auf tradiertes, mündliches Recht. Und deshalb ist es auch für die Bäuerinnen und Bauern und einfachen Leute schwierig, sozusagen das jetzt mit den Mitteln der Herrschaft überhaupt nachzuweisen. Ne, die sagen, ihr habt keine Papiere, uns gehört das, und dann wird es ihnen sozusagen weggenommen. Und das ist eben auch was, was die einfachen Leute damals machen. Sie beziehen sich auf die Nutzungsrechte und wollen eben diese genossenschaftliche Nutzung weiter behalten, während die Obrigkeiten sich auf ihre eigene Herrschaft rufen. Genau. Also der Kapitalismus sozusagen, der damals aufkommt als großer Bruch in dieser Geschichte, das ist das, was natürlich wichtig ist, wenn man zurückblickt. Und die Leute, die natürlich damals für Selbstverwaltung, für soziale Gerechtigkeit, für gemeinwohlorientierte Wirtschaft und eben ein Leben mehr im Einklang mit der Natur, also wo man nicht einseitig die Natur ausbeutet, sich dafür ausgesprochen haben. In dieser Tradition sehen wir uns auch in der Kampagne. Also wir glauben, dass wir die Erinnerung von den Menschen, wofür sie gekämpft haben, auch wachhalten sollten. Genau, ein ganz wichtiger Punkt, der noch zu benennen ist, was auch lange Zeit in der Forschung in den Hintergrund getreten ist, ist, dass der Motor von dieser Freiheitsbewegung die Erkenntnisse waren, die über die Bibel oder über den Glauben an die Menschen gekommen sind. Also Stichwort Reformation, die ist dann doch irgendwie wieder anders abgebogen. Also vor allem Luther, muss man sagen, es hat sich in unterschiedliche Strömungen aufgeteilt. Es gab eine radikale Reformation, wie zum Beispiel von Thomas Müntzer, der natürlich wollte, dass die institutionalisierte Kirche und mit ihr eben dieses Machtinstrument beseitigt wird. Die Menschen können nun selber die Bibel auslegen und halten eben sich an Gottes Wort, werfen den Obrigkeiten vor. Sie würden das nicht tun, weil sie sozusagen in ihren eigenen Individualinteressen handeln. Und die Menschen fühlen sich eben jetzt dazu verpflichtet, sozusagen ihren Glauben auch zu verteidigen und zu sagen, ihr habt uns jetzt die ganze Zeit ausgenutzt. Es steht nicht in der Bibel, dass wir hier die untere Schicht sind und dass wir für euch arbeiten müssen, weil das machen sie. Also die Obrigkeiten leben sozusagen von der Arbeit der Bauern, und sie fühlen sich natürlich jetzt ungerecht behandelt und sagen, das stimmt so nicht. Die Freiheitsbewegung wächst dann zu einer Massenbewegung in ganz Mitteleuropa an. Es gibt auch Aufstände in anderen Ländern zu anderen Zeitpunkten, aber ich sage jetzt mal, im Jahr 1525 wird das eben genau diese große Bewegung, und die Gemeinsamkeit ist genau das, der Glaube, der wahre Glaube. Und eben, das sind so urchristliche, frühchristliche Kategorien, auf die sie sich berufen. Und es war eine Freiheitsbewegung, in der auch Frauen eine bedeutende Rolle spielten. Ich sage jetzt diesen Satz und ich werde ihn später gleich nochmal in Frage stellen, beziehungsweise darüber nochmal sprechen. Aber davor möchte ich erstmal Begriffe klären und nochmal auf die Quellenproblematik eingehen. Genau, ihr habt es schon gehört, ich benutze das Wort oder den Begriff Frauen als historische Kategorie, nicht als biologische Kategorie. Das bedeutet, dass es auf jeden Fall klar ist, dass es auch vor 500 Jahren schon queere Menschen gab oder Menschen, die sich eben weder dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zuordnen konnten. Es gab eben diesen Raum, wie wir ihn heute haben, nicht darüber zu sprechen. Deswegen jetzt diesen Begriff Frau als historische Kategorie. Man findet in den Quellen dazu einfach nichts, was nicht bedeutet, dass es eben, wie gesagt, vorhanden war. Da gibt es ein anderes Beispiel, einfach nur mal so als Input. 100 Jahre vorher mit Johanna von Orléans oder Jeanne d'Arc, wo wir so viele biografische Informationen haben, dass wir auch wissen, dass Geschlechteridentitäten nicht binär waren, auch in dieser Zeit und eben auch durch Personen, die historisch aufgetreten sind. Dann zu der Quellenproblematik. Wir haben über die Bauernaufstände hauptsächlich Quellen von herrschaftlicher Herkunft. Sprich, also wir haben immer diese obrigkeitliche Brille, die auf die Sachen guckt. Deswegen müssen wir das natürlich auch kritisch betrachten. Die Unterlagen, die anfallen, sind eben Anklagen, Prozessschriften von Gerichtsprozessen, Akten etc. Also wir sehen schon, dass das natürlich dann immer sehr begrenzt. Und Ich plädiere dafür, eben nicht in diese Falle zu tappen, zu glauben, Geschichte sei das, was man aus den Quellen liest. So, ne? Also das ist sozusagen das, was man jetzt in dieser westlichen Perspektive von Wissenschaft über Geschichte quasi sich einer Objektivität annähernd sagen kann. Aber gerade bei der Geschichte von den einfachen Leuten und speziell nochmal von einfachen Frauen gibt es einfach wenig, was die Vergangenheit beschreibt. Und deswegen können wir nicht davon ausgehen, ne, dass die Quellen sozusagen, also das, was wir aus den Quellen extrahieren können, wo wir dann sozusagen was drüber schreiben können, die Vergangenheit ist. Sondern Geschichte ist immer nur das, was uns die Quellen erzählen. So, das wollte ich einfach nochmal vorausschicken, weil es genau in der Geschichte auch zu den Bauernaufständen eigentlich eine sehr wichtige Rolle spielt. Die Menschen damals haben sich als der gemeine Mann selbst bezeichnet oder wurden bezeichnet. Diese Kategorie schließt Frauen mit ein. Also das ist vielleicht auch, wenn ihr selber lest und sowas mal hört, genau, das ist auf jeden Fall nicht auf das Geschlecht bezogen, sondern auf die Leute. Allerdings ist es natürlich so, dass in der Forschung sehr stark gestritten wird, welche Rolle Frauen gespielt haben, ob die da mitgemeint waren, ob die nicht mitgemeint waren, wann sie genannt werden, wann sie nicht genannt werden. Aber genau, man kann natürlich sagen, dass sie sehr wenig in den Quellen vorkommen, aber sie kommen vor und über die sprechen wir heute auch. Wir waren mit unserer Regionalgruppe Süd in Weinsberg. Weinsberg ist auch ein Schauplatz der Aufstände gewesen, wo eben auch Margarete Renner eine große Rolle gespielt hat. Auf die kommen wir später noch zu sprechen. Und in Weinsberg waren wir bei einem Vortrag zu Frauen im Mittelalter. Und der Historiker, der den Vortrag gehalten hat, hat ganz lapidar gesagt, trotz eben diesem Ort, wo Margarete Renner da aktiv war, Frauen haben überhaupt gar keine Rolle im Bauernkrieg gespielt. Das finde ich total interessant, weil ich glaube, dass eben genau diese Perspektive und genau dieser Blick darauf, also eine sehr männlich zentrierte und nur auf die Kampfhandlungen fokussierte Perspektive sehr stark uns den Blick verschränkt. Ich finde, viel wichtiger wäre es, die Frage zu stellen, wie funktioniert gesellschaftliche Umwelt so? Welche Rollen werden dafür benötigt? Auch solche Themen wie, wie findet Entscheidungsfindung statt in den Familien zum Beispiel? Ne? Weil wenn man jetzt sagt, der Bauernkrieg, das bedeutet, ein Mann zieht in die Schlacht. Alles drumherum wird vergessen. Und ich glaube, das ist auch die Problematik und die Falle, in die wir nicht tappen dürfen, dass wir sozusagen diese Entwertung von bestimmten Arbeiten wiederholen, indem wir bestimmte Perspektiven aufmachen. Malte, du kannst gerne das Foto zeigen. Ich glaube, das ist genau die nächste. Danke. Der Aufstand wäre kaum möglich gewesen, hätten Frauen nicht die Höfe weiter bewirtschaftet, während die Männer in den Krieg gezogen sind. Das macht zum ersten Mal groß dieses Argument Lyndall Roper in ihrem Buch. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich schicke sonst später auch nochmal den Hinweis darauf in dem Chat. Und was bedeutet das? Sprich, was haben wir eigentlich für ein Gewebe? Was wird da gemacht? Also inwieweit werden da unterschiedliche Rollen verteilt? Inwieweit werden bestimmte Personen auch in bestimmte Rollen gedrängt? Inwieweit haben sie denn überhaupt die Entscheidungsmacht darüber, welche Funktionen sie jetzt darin übernehmen? Wir müssen ganz klar sagen, dass Frauen selbst gehandelt haben in dieser Zeit. Und dass sie auch auf den Plan getreten sind in allen Bereichen. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal die Frage aufwerfen, was passiert, wenn Frauen in den Aufstandsgebieten zu Hause bleiben? Ne? Also das ist natürlich ein Ort, ein Ereignis, worüber wir gar keine Quellen haben. Woher sollen die auch kommen? So, da gibt es keine Herrschaft. Wo keine Herrschaft ist, gibt es keine Quellen. Und vielleicht kennt ihr das ja aus euren eigenen Leben. Die besten Situationen bleiben undokumentiert. Und so war es vielleicht auch damals. Natürlich sind das durch die akademische Brille gesehen total unhistorische Fragen, weil wir können das überhaupt nicht nachweisen. Das ist alles in dem Bereich unserer Vorstellung. Aber überlegt euch mal, was da damals passiert ist, sozusagen, dass die Männer waren weg, die waren beim Kämpfen. Und die Frauen haben die Geschicke der Gemeinde geführt. Das halte ich eben für einen Ort, wo sehr viel passiert sein könnte, auch an weiblicher Handlung oder an Emanzipationsräumen, die natürlich auch ausgefüllt wurden von den Personen. Genau, und das ist auch einfach eine Einladung dazu, mal zu experimentieren. Wenn ihr an der Uni seid, gebt sowas nicht als Hausarbeit ab. Es ist in dem Sinne der Akademie unwissenschaftlich. Aber ich finde, wir sollten uns auch so mit Geschichte verbinden, dass wir solche Räume öffnen. Und dass wir nicht uns nur an den Quellen orientieren. Natürlich, wenn wir dann in akademischen Räumen stattfinden, dann kann man mit solchen Sachen nicht argumentieren. Aber ich glaube, für uns und für unsere Verbindung mit Vergangenheit ist das ganz, ganz essentiell, dass wir auch solche Themen angehen und uns überlegen, was denn auch Lehrräume bedeutet haben oder was denn auch die Räume bedeutet haben, wo jetzt nicht ganz offiziell Quellen zu existieren. In dem Aufstandsgebiet des Waldringer Haufens zum Beispiel, da haben wir Erkenntnisse zu, dass die Frauen, eben als die Männer abwesend waren, auch selber zu den Kloster gegangen sind, an das sie eigentlich Abgaben liefern mussten. Also sie waren in Leibeigenschaft von diesem Kloster. Es war das Einzugsgebiet vom Waldringer Haufen, also das Kloster Hebach in Oberschwaben. Und die Frauen, so sagt es die Chronik, also so, da gibt es eine Quelle zu, sind zu diesem Frauenkloster gezogen und haben eben den Nonnen klargemacht, was es bedeutet, mit den Händen zu arbeiten. Also, dass wir uns auch die Situation vorstellen, ne? Also, deswegen wurde der Klerus so stark angegriffen, auch Frauenklöster, weil sie haben von der Arbeit der einfachen Leute, der Lebensnehmer oder der Leibeigenen gelebt. Also sprich, die mussten wöchentlich, monatlich Naturalien abliefern und mussten dort auch ihre Frondienste leisten, also mussten ins Kloster kommen, um die eigenen Kühe vielleicht von denen zu melken oder irgendwelche Reparaturen an den Häusern vorzunehmen, etc. etc. Also das war ein Arbeitsort für die. Und in dieser Situation des Aufstandes gehen die dahin und sagen, melkt eure Tiere selber, zieht die Arbeitskleidung an, um mal klar zu machen, was es bedeutet, sich selbst zu versorgen und diese Hierarchien auf den Kopf zu stellen. Also dazu haben wir sozusagen eine Quelle, was die Frauen in dieser Aufstandssituation gemacht haben. Leider nicht darüber, wie sie sich selbst verwaltet haben, etc., was natürlich sehr spannend wäre. Weil ich jetzt kein Fan davon bin, zu fragen, wie groß der Einfluss von Frauen war oder die Rolle war, bin ich eher dafür, jetzt Aktivitäten aufzuzählen, die uns eben die Quellen tatsächlich auch liefern. Und die sind sehr, sehr divers. Also die Aktivitäten oder Handlungsräume von Frauen waren vielfältig. Sie waren unter anderem an Plünderungen beteiligt, gingen auf die Klöster, auf die Adelssitze und nahmen natürlich auch direkt die Versorgungsgüter mit, weil sie waren hauptsächlich verantwortlich dafür, dass die Leute Essen bekamen. Und deswegen waren sie daran auch beteiligt. Sie haben Aktionen vorbereitet, sie haben vor allem agitiert. Sie waren ganz stark dabei, mit Worten auch tatsächlich diesen Aufstand mitzutragen und Leute zu überzeugen. Aber sie treten auch zum Beispiel als Bittsteller auf. Das ist auch, was in den Quellen dann ganz häufig vorkommt, vor allem im Nachklapp der Aufstände. Die Männer sind dann nicht mehr da oder sind gefangen und sie wollen sie frei bekommen, etc. Sie müssen Strafen zahlen und sie sagen, sie sind Witwen und so. Also das ist wirklich ein Feld, wo ganz viele Quellen so anfallen im Nachklang, weil sie eben mit den Obrigkeiten da ins Gespräch kommen. Was haben sie noch gemacht? Sie haben Gottesdienste gestört. Genau. Wir haben Hinweise darauf, dass es in Schlechtstadt, in Celesta, im Elsass einen Frauenaufstand, einen reinen Frauenaufstand gab, wo Frauen eben ein Frauenkloster in der Innenstadt geplündert haben. Und aber dazu habe ich leider keine Quellen mehr, aber das ist auf jeden Fall auch eine Forschungsaufgabe, da noch mal genauer nachzugucken. Wir haben auch in unserer Kampagne Freundinnen in Elsass, die auch mit dem Bundschuh und so dieses Jahr auf jeden Fall viel Aufklärung treiben und wir hoffen, dass wir da auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher zusammenkommen können und uns dieses Ereignis angucken. Genau, Agitation und Informationsträgerin waren sie, wie schon gesagt. Also sie haben die Ideen verbreitet, vor allem darüber haben wir relativ viele Quellen. Eine habe ich jetzt mal rausgegriffen. Das ist eben der Schillingaufstand in Augsburg 1524. Da jetzt auch nochmal, wie im Ankündigungstext, es geht nicht nur um das Jahr 1525, ich glaube, das ist eine starke Verengung, sondern man muss sich das so vorstellen, dass es eben ganz, ganz viele Unruhen gab, ganz, ganz viele Aufstände, die Leute waren unzufrieden. Man kann das eigentlich gar nicht so zu einem Schluss zusammenfassen. Es war städtisch, wie eben jetzt hier in Augsburg, es war damals eine sehr bedeutende Reichsstadt, wo eben auch die reichen Handelshäuser etc. waren. Und da gibt es jetzt eben einen Aufstand ein Jahr vor dieser Massenbewegung. Und die Leute protestieren gegen den Abzug von einem Geistlichen, der eben obrigkeitskritisch gepredigt hat, und der wird eben entlassen von der Obrigkeit und die wollen ihn nicht gehen lassen. Tatsächlich ist bei diesem Aufstand, der auf dem Marktplatz stattfindet, eine Frau, keine Frau nachgewiesen, aber sie hatten andere Rollen, zum Beispiel im Vorfeld, dass sie sozusagen die Informationen verbreitet haben. Und da fallen jetzt eben auch im Umkreis dieses Schilling-Aufstands mehrere Frauennamen in den Akten auf. Und zwar zum Beispiel die Webersgattin Anna Fasnacht, die am 13. September 1524 ins Gefängnis geworfen wird. Das ist ein paar Tage nach dem Aufstand. Sie hat Reden bei der St. Anna Kirche gehalten. Und zwar, worauf bezogen sich die Reden? Also sie hat wirklich auch eine sehr radikale und eigentlich kann man fast sagen klassenkämpferische Art und Weise den Rat in Frage gestellt. Sie hat gesagt, den Rat brauchen wir nicht, also den Stadtrat, der so damals so die höchste Instanz war in der Stadt, sondern die Gemeinde soll regieren. Und es ist eigentlich nur wichtig, was die Gemeinde sagt. Dann hat sie sich beschwert, also sie hat sich einfach wie eine Predigerin da mehrfach an den Platz gestellt und hat einfach ihre Meinung kundgetan, wie man es damals gemacht hat. Hat sich darüber beschwert, dass Söldner in die Stadt gekommen sind. Hat gesagt, wir brauchen das Geld nicht für diese Söldner auszugeben. Die waren natürlich da von außen, um diese Unruhen niederzuschlagen bzw. ruhig zu halten. Und sie sagt nun, wenn man für dasselbe Geld Korn und Schmalz gekauft hätte, es unter den Armen verteilt hätte, dann wäre es gerecht gewesen. So, also das ist auf jeden Fall auch so diese ganz klare sozialkritische Haltung, die aufkommt. Und dann noch das schönste Zitat, was man da gefunden hat in den Quellen, ist, dass sie sagt, dass falls die Männer ausfallen, dass natürlich auch die Frauen die politischen Geschicke, also die Ratsangelegenheiten mitgestalten können. Also es ist ganz klar, sie sagt nicht, wir machen das sowieso, wir Frauen. Aber sie hat auf jeden Fall diesen Blick dafür, dass dieser Handlungsraum für Frauen nicht versperrt ist, sondern dass sie traut sich das zu, dass sie das machen kann. Und das zeigt natürlich schon, an welchem Stand sich Frauen damals befunden haben, wie fortschrittlich und auch sozusagen diese öffentlichen Positionen bekleiden zu können. Den Frauen wird häufig ein loses Mundwerk vorgeworfen, so auch ihr und später auch Margarete Renner. Wir können betrachten tatsächlich, dass sie relativ milde bestraft werden, trotz des Einflusses, den sie hatten, dadurch, dass sie halt ganz stark geredet haben, agitiert haben und die Leute motiviert haben. So, dann haben wir auch Frauen, die explizit in den Bauernhaufen dabei waren und auch Führungsrollen übernommen haben. Da habe ich eben schon Margarete Renner angesprochen. Das ist eine der bekanntesten Frauen, die sozusagen in den Aufständen auffällt. Sie hat sich damals dem Neckarsulmer Haufen angeschlossen, also erst im Neckarstaler und dann zusammengeführt. Sie wird tatsächlich im Nachgang in der Nachwelt als so ganz zornige, blutrünstige, rachsüchtige und mordlüsterne Person präsentiert. Kannst du mal eine Folie weitermachen, Malte, bitte? Genau, das hängt damit. Genau, hier sehen wir das Monument von ihr. Das ist sozusagen ihr Kopf in Böcklingen, wo sie herkommt. Und das ist in der Nähe von Heilbronn. Es ist eine sehr eindrucksvolle Statue und die eigentlich eher so die Schrecken des Krieges zeigt, aber man sieht ihrem Gesicht schon auch irgendwie sowas sehr Verschobenes an. Das hängt da mit zusammen, dass tatsächlich, und da kommen wir wieder auf die Objektivität, die angebetete Objektivität der vor allem männlich ausgelegten Wissenschaft, die häufig dann einfach diese Quelle, die eben von der Obrigkeit verfasst wurde, die diese Frau halt als extrem schlimm darstellt, die wird halt die ganze Zeit einfach ungefragt oder unhinterfragt wiederholt. Und sie hätte von dem Fett der dicken Bäuche des Klerus ihre Schuhe geschmiert. Und genau, solche Sachen kommen davor. Und wir müssen ganz klar sagen, dass diese eine Quelle, die sie so beschreibt, tatsächlich eine ist, die sie diffamieren wollte. Ihre Geschichte verläuft so, sie ist Leibeigene und arbeitet dann gemeinsam mit ihrem Mann für einen Herrscher, der sehr willkürliche Arbeiten und Steuern über die Familie verhängt. Ihr Mann weigert sich, diese Steuern zu zahlen. Er wird, also es ist, glaube ich, so eine Geschichte, wie sie ganz häufig vorgekommen ist damals, also dieser zivile Ungehorsam. Es wird einfach nicht bezahlt, weil sie wissen, es ist nicht gerecht. Die machen einfach, was sie wollen. Sie wollen die Leute irgendwie ausnehmen und sie machen da nicht mit. Also sprich, ihr Mann zahlt nicht. Dann kommt er ins Gefängnis. Er stirbt dann relativ bald. Was Margarete dann auch dazu bringt, auch weiterhin diese Haltung einzunehmen. Auch sie zahlt Steuern nicht, sie kommt nicht zu den Frondiensten und es brodelt eben in dieser Gegend. Und sie schließt sich dann eben dem Haufen an, der dann nach Weinsberg zieht und dieses Kloster schleift. Und da ist ganz interessant zu sehen, welche Position sie hatte. Also sie wird nicht als Person dargestellt, die Waffen getragen hat oder die mitgekämpft hat, aber sie war eine Motivatorin, eine Agitatorin. Sie hat einen Haufen ideologisch und auch spirituell angeführt. Sie hat die Leute tatsächlich gesegnet und hat sie motiviert. Also sie hat diese spirituelle Ebene des Christentums in diese Kampfhandlung reingebracht. Es gibt relativ wenig Literatur von ihr, wissenschaftliche. Ich habe ein Buch, einen historischen Roman gelesen, der sehr interessant war. Das kann ich später auch nochmal in dem Chat teilen. Und in diesem Roman wird sie eigentlich als weise Frau dargestellt. Also als eine Person, die Wissen über Naturereignisse hat, die sozusagen eher heidnisch oder auch in einem heidnischen Glaubenssystem verankert ist. Und das passt natürlich auch so zu der Rolle, die ihr dazu geschrieben wird, dass sie da als Priesterin quasi auf und auch da total akzeptiert und gewünscht ist als diese Person. Also als Galionsfigur dieses Haufens agiert. Die ganzen negativen Aussagen über sie, das ist eben das, was dann sozusagen die Nachwelt aus dieser Person macht. Man muss dazu sagen, dass sie gar nicht hart bestraft wurde. Sie ist eines natürlichen Todes gestorben, dann so 10 Jahre nach den Aufständen. Und ihr wurde einfach vergeben von ihrem Lehnsherrn. Also so dramatisch kann es nicht gewesen sein, welches mal ihre Rolle, woran man auch sieht, so inwieweit das zum Teil überformt wird und wo man auch sieht tatsächlich die Frauenverachtung oder Frauenhass, Misogynie, die dann auch nach diesem Bauernkrieg ziemlich große Wellen schlägt und am Ende auch, kann man so sagen, in der Hexenverfolgung mündet. Genau, wir haben eben keine Daten dazu, was sie sonst noch in den Hof gemacht hat, aber sie war sozusagen die Person, die da auf jeden Fall mitgemischt hat und womöglich auch planerisch, strategisch da dabei war. Was haben wir noch für Quellen zu Frauen? In Leipheim hat eine sehr große Schlacht hier im Süden stattgefunden. Es war eine der ersten Niederlagen der Bauernhaufen. Es war ein unglaubliches Gemetzel. Der Schwäbische Bund hat ganz viele Menschen da ermordet. Es wurde ein Massengrab gefunden in den letzten Jahren, was gerade untersucht wird. Dort gibt es auch weibliche Skelettfunde. Also da, das sind sozusagen auch Anzeichen darauf, dass Frauen da mitgekämpft haben. Leider noch keine Informationen dazu, ob die irgendwie Verletzungen haben oder ob man da irgendwelche Rückschlüsse ziehen kann, was sie in dem Haufen gemacht haben. Aber wir haben auch viel deutlichere Hinweise darauf, dass Frauen auch ganz aktiv mitgekämpft haben. Und zwar ist es eben die Els von Mayingen, das ist ein Name, der hier auch im Süden in den Quellen auftaucht. Die hat im Deininger Haufen mitgekämpft und ist sozusagen im Ries bei Nördlingen angesetzt. Und zwar ist es zwischen Stuttgart und Nürnberg. Und die Els von Mayingen hat ein Fähnlein angeführt, so heißt es in den Quellen. Für diejenigen, die jetzt vielleicht so mit so militaristischen Begriffen nicht so betraut sind, ein Fähnlein ist, was dann später eine Kompanie genannt wird. Also es ist eine Gruppenführerin von einer Anzahl von mehreren Gruppen. Also unter einem Fähnlein schließen sich dann Rotten zusammen, die so ungefähr aus 10 Personen bestehen. Also sie hat wirklich mehrere, also im zweistelligen Bereich mindestens Leute unter sich gehabt. Wir können davon ausgehen, dass es nicht nur Frauen waren, weil einfach nicht so viele Frauen in den Kampfhandlungen dabei waren. Aber wir können davon ausgehen, dass sie vielleicht eine ähnliche Rolle gespielt hat wie Margarete Renner, dass sie agitatorisch dabei war, dass sie aber auch Waffen getragen hat, weil im Waffen werden Frauen auch nachgewiesen. Also sie war eine der Hauptleute, als diese wird sie bezeichnet, die Els, die eben im Kloster Auhausen die Plünderung mitverantwortet hat. Dann haben wir noch weitere Quellen, wo es darum geht, dass Waffen abgeliefert wurden. Und es ist auch aus dem Deininger Haufen, also auch wieder hier aus Schwaben. Da wird Katharina Beck zum Beispiel genannt. Die ist dann später dazu gestoßen, während eben Els von Meiningen schon bei den ersten Versammlungen dabei war. Dann geht es um die Entwaffnung von 76 Personen und darunter sind dann eben drei Frauen. Und welche Waffen geben die ab? Also die Bärbel Laugsen liefert eine Handbüchse mit einem umgefassten Rohr. Dann haben wir Birgit Belles, hat ein Büchslein, ein Banzer, ein Goller und ein Spieß dabei. Also Büchslein kann man sich denken, es war so eine Büchse. Und es waren halt einfach noch so Rüstungselemente, die sie dann da abgeliefert hat, nebst dem Spieß. Und Margaret Hupen, das war dann die dritte von den 76, also die dritte Frau, gab ein Büchslein und einen Schweinspieß ab. Also sprich, wir sehen hier ganz klar, es gab bewaffnete Frauen, sie haben mitgekämpft in diesen Aufständen und waren auch an den Waffen. Das ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit Frauen ihren Platz in diesen Aufständen gefunden haben, welche Möglichkeiten sie hatten, welche sind denn in die Kampfhandlungen reingegangen und warum. Vielleicht hat genau diese Situation zu Hause bei ihnen dafür gesorgt, dass sie eben das machen konnten oder das machen wollten. Wichtig, glaube ich, ist zu wissen, dass es keine Beschränkung gab. Oder es gibt wenige Daten dazu, dass es Beschränkungen gab, welche Handlungsspielräume Frauen übernehmen könnten. Das ist natürlich von der anderen Seite betrachtet der wichtigere Punkt, dass die jetzt nicht immer in den Quellen auftauchen, liegt halt auch daran, dass nicht zu allen Quellen existieren. Genau, dann noch ein wichtiger Punkt, die nächste Folie. Ah ja, da haben wir nämlich tatsächlich noch eine von Käthe Kollwitz. Das ist auch eine Darstellung von Margarete Renner, wie sie den Haufen antreibt. Genau, dann gehen wir direkt zu der nächsten. Genau, hier sehen wir auch ein Thema, was wichtig ist. Und ich komme jetzt ein bisschen in eine andere Thematik, nicht in die Aufstände selbst, sondern eben in dem Fall auf die Gegenseite. Wir sehen hier einen Landsknecht. Also das war sozusagen ein Söldner, der für die andere Seite gekämpft hat, in einem Söldnerheer. Und neben ihm eine Trosshure, so wurde sie genannt. Also haben vielleicht schon Leute von gehört, dass eben in diesem Tross, in diesem großen Tross von dem Heer auch ganz viele unterschiedliche Aufgaben übernommen werden. Und Sexarbeit war damals natürlich auch ein großes Thema in dieser Zeit. Und aber genau, in diesem Zusammenhang waren es nicht nur sexuelle Dienstleistungen, die diese Frauen angeboten haben, die in dem Tross mitgekommen sind, sondern sie waren wie Ehefrauen auf Zeit für diese Söldner. Und die Söldner waren eigentlich selbstständige Menschen. Also die hatten keine Festanstellung und wie man sich heute so eine Bundeswehr oder so vorstellt, wo das dann alles organisiert ist, zentral und so, sondern es war halt einfach sehr fluide, wie damals gearbeitet wurde. Und die haben Personen gebraucht, die sie dabei unterstützen bei diesem Kriegszug. Und die Söldner wurden ja auch pro Kampf bezahlt, pro gewonnene Schlacht und so bezahlt. Und diese Frauen eben neben der sexuellen Dienstleistung bieten sie dann eben auch Versorgung an. Sie kochen, verarzten Wunden. Sie schleppen die Waffen mit, sie plündern nach der Schlacht das Schlachtfeld etc. Also wir müssen uns das auch so ein bisschen anders vorstellen. Aber das war auch eine Rolle, die Frauen hatten in dieser Zeit, weil wir wollen jetzt nicht die andere Seite vergessen und uns nur darauf konzentrieren. Ein weiterer Punkt, der natürlich ganz wichtig anzusprechen ist, ist die Reformation noch. Die habe ich ja am Anfang schon mal erwähnt. Das ist relativ gut erforscht, welche Positionen da Frauen hatten. Da gibt es relativ viel Literatur zu. Tatsächlich eben nochmal anzusprechen, die radikale Reformation, wo eben eine Ausformung die Täuferinnenbewegung war. Das ist natürlich eine Bewegung gewesen, wo Frauen eine sehr bedeutende Rolle haben. Vielleicht auch so ein bisschen mit dem Urchristlichen zu vergleichen, wo ja auch Frauen ganz am Anfang eigentlich diesen Glauben oder diese Bewegung getragen haben. Da noch gerne zugesagt, dass tatsächlich die Reformation jetzt, ich sage jetzt mal, die Reformation, die sich institutionalisiert, die Frauen eher an den Rand drängt. Das ist natürlich auch was ganz, ganz wichtig ist zu betrachten. Kannst du mal das nächste Bild machen? Und hier sehen wir Agula von Rumbach, hier die Person links. Sie stellt sich den Gelehrten von Ingolstadt, von der Universität Ingolstadt und macht da sozusagen eine Bibelauslegung für die. Also woran man natürlich auch sieht, was für einen Mut die Person damals gehabt hat. Die hat gesagt, so, ihr versteht das nicht, hört mir mal zu. Das ist, wie die Bibel, worüber die Bibel wirklich spricht und hat da totalen Aufruhr verursacht und eben dieses Flugblatt ist entstanden, was auch weite Kreise gezogen hat. Also woran man auch sieht, dass die Frauen durchaus eben auch öffentliche Räume da besetzt haben. Eine Frauengruppe, die auch noch in der Zeit sehr wichtig war, es war eine Bewegung tatsächlich, waren die Beginen, haben vielleicht viele auch schon von gehört. Es gibt ja auch immer noch Bauwerke, die uns da auf diese Bewegung hinweisen bis heute. Es war ein Laienorden, oder beziehungsweise sie hatten einfach keinen Orden. Es waren Menschen, Frauen, die zusammengekommen sind, um gemeinsam zu leben und gemeinsam zu wirtschaften, haben aber auch eher in Armut gelebt, hatten jetzt keine Leibeigenen oder so wie eben die Klöster. Also es war nicht in die kirchliche Hierarchie oder Institution eingeordnet. Und das ist ganz interessant. Da habe ich zwei Sachen zu gefunden, wie mit denen umgegangen wurde. In Heilbronn gab es auch ein Beginenhaus und tatsächlich haben die Bauern wirklich alles irgendwie geplündert, was es zu plündern gab in der Region, an Klöstern etc. Und das Beginenhaus haben sie natürlich verschont gelassen, weil die Beginen eben eigentlich auf der gleichen Seite standen. Also die haben auch dieses Armutsgelübde abgelegt und haben ihren eigenen Unterhalt erwirtschaftet. Also die haben nicht Leute ausgebeutet. Woran man auch ganz klar sieht, wo diese Linie verlaufen ist, des Widerstands und des Aufbegehrens. Also es ging jetzt nicht darum, dass sich irgendwelche Personen unter einem christlichen Glauben zusammenfinden und gemeinsam leben, sondern es ging darum, dass sie eben andere ausnutzen und sich über sie stellen. Und dann auf der anderen Seite eben in Zürich, wo es auch ein Beginenhaus gab, das wurde dann aber eben mit der Reformation geschlossen. Und daran sieht man auch, die Reformation, vor allem die sich dann institutionalisiert, also die unter Luther dann sozusagen erfolgreich wird und sich wieder in die Obrigkeit einordnet, da haben Frauen tatsächlich auch sehr schlechte Karten dann im Nachklang. Also wo man sieht, okay, die haben am Anfang natürlich total viel mitgeholfen, wie das so häufig ist bei Aufbegehren und die Frauen tragen das dann am Anfang stark mit. Am Ende, wenn es sich dann institutionalisiert, werden sie wieder in den Hintergrund gedrängt und so war es eben auch in der Reformation. Es gab ja Frauen oder Nonnen, die aus Klöstern geflohen sind damals. Sowohl Luther als auch Thomas Münzer haben eben eine ehemalige Nonne geheiratet, weil sie sich dachten, dass sie dadurch mehr Freiheiten hatten. Das hatten sie dann im Endeffekt leider nicht. Es gab auch eben katholische Klöster, die sich verteidigt haben, weil sie gesagt haben, wenn wir hier raus sind, haben wir keine Chance, außer in die Ehe zu gehen. Und es war häufig auch so. Und tatsächlich haben eben die katholischen Nonnenklöster weiterhin ihre, ich sage jetzt mal, bedingte Freiheit gehabt, zu lernen, lesen zu lernen, schreiben zu lernen, sich mit anderen Themen zu beschäftigen, als eben in der Ehe. Genau, deswegen jetzt hier schon der Ausblick. Was hat das für Folgen? Die Niederschlagung dieses Aufstandes, vor allem für Frauen. Also wir sehen, dass natürlich der Entzug von Autonomie und von dieser Möglichkeit, sich selbst zu versorgen, vor allem den Frauen schadet. Also gerade die Verwerfungen, die entstehen dadurch, dass der Kapitalismus aufkommt, der Zerfall von gemeinschaftlichen Formen, hat eben vor allem einen Einfluss darauf, inwieweit Frauen ihre eigene Sphäre oder sich selbst auch versorgen können. Den Punkt mit dem Bier, dass Frauen ja vor allem Bier gebraut haben im Mittelalter, das war halt einfach eine klare Frauensache. Solche Themen treten in den Hintergrund. Sie hatten die Möglichkeit, Zünften beizutreten und auch Berufe zu wählen. All das tritt in den Hintergrund. Vor allem auf dem Land ist es natürlich für Frauen viel schwieriger, weil der Druck auf der Wirtschaft viel größer ist, dadurch, dass sie einfach den Zugang zu den Ressourcen nicht mehr haben. Der Aufstieg der Geldwirtschaft und so. Also eigentlich beginnt genau dieses Rad, sich zu drehen, wovon Frauen vor allem in Mitleidenschaft gezogen werden, weil sie einfach ihr Auskommen verloren haben. Genau, da gibt es diese Auslegung von Silvia Federici. Vielleicht kennen diese viele eben, dass es genau darum dann auch ging, weshalb die Hexenjagd so erfolgreich sein konnte. Dass es eben Frauen gab, die dann sehr stark an den Rand gedrängt waren, dass sie sich spezifisch gegen Hebammen und weise Frauen gerichtet hat. Das wird auch tatsächlich von anderen Historikerinnen so ein bisschen in Frage gestellt. Aber wir können auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, dass die Verdrängung von der Gemeinde und vom Land die Frauen in Situationen gebracht hat, die sie von den Obrigkeiten als Ziel erkannt wurden. Und da gibt es zum Beispiel dann auch zwei Frauen, die als Hexen angeklagt wurden in ihrer Region. Von Heilbronn, die einfach nur Brennholz gesammelt haben. Also man sieht, okay, sie hatten einfach nicht mehr den Zugang zu Holz, sie haben das Holz gesammelt und wurden da irgendwie in Verbindung gebracht mit Sabbatfeiern. Genau, und jetzt kommt die Überleitung. Damals wurde der Niedergang der Landwirtschaft eingeläutet, ne? Also während damals ungefähr 90% der Menschen vom Land und auf dem Land gelebt haben oder in der Landwirtschaft gelebt haben, sind es heute nur noch 2%. Also wir sehen, das ist sozusagen diese Entwicklung, die damals ihren Ursprung nimmt und genau Frauen tatsächlich in dieser Zeit auch mehr und mehr in ganz, ganz beschränkte Aufgaben gedrängt werden, während sie halt davor nicht relativ kameradschaftlich gearbeitet haben. Und deswegen übergebe ich jetzt auch das Wort an die Bäuerinnen oder die Menschen, Landwirtinnen, die heute da sind. Genau.
Ja, ganz kurz an mich. Genau, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, auch wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen zu dem Gehörten, dann notiert euch das gerne und dann gerne am Anschluss. Genau, wir würden dann den Schritt ins Heute machen und ich würde als erstes das Bio-Frauen-Netzwerk bitten, sich vorzustellen. Ich glaube, das sind zwei Personen und ihr habt eine Präsentation, richtig?
Nein, tatsächlich, also erstmal
Ah.
hallo zusammen. Es ist ein Sprung ins kalte Wasser hier für uns. Wir kannten weder die Initiative noch das Format, noch wussten wir, was hier uns erwartet. Also erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Und ja, mir fiel so auf, ich weiß eigentlich gar nicht ganz, mit wem ich spreche, leider. Nein, erstmal, ich sage es umgekehrt. Schön und danke an alle, die sich sichtbar machen und die auch einen Namen da stehen haben, dass wir so ein bisschen Gefühl haben, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Genau, oh, ich freue mich, es kommen Gesichter. Super, danke. Genau, also Susanne und ich vertreten hier das Bio-Frauen-Netzwerk und wir kommen aus völlig verschiedenem Kontext und wir haben uns nicht wirklich darauf vorbereitet, wie wir das jetzt hier präsentieren, weil wir nicht ganz wussten, was auf uns zukommt. Aber ich denke, wir können uns ganz gut die Bälle zuspielen. Genau, ich stelle mich mal vor und dann kann Susanne kurz weitermachen. Ich bin Stefanie Strohdrees und ich bin praktische Landwirtin. Ich war auch schon in Bioverbänden politisch aktiv unterwegs, bin jetzt tatsächlich wieder komplett Bäuerin auf dem Hof und will deswegen gerne einfach über die Situation sprechen, die wir heute vorfinden, die wir heute haben. Und die mir, ich sage jetzt wirklich mal das Wort, mit aller Brutalität entgegenschlägt, seitdem ich mit beiden Beinen wieder hier nur auf dem Hof stehe und mich nicht auch in der, ja, in der Politik bewege, in der, bei mir den Menschen bewege, die der Landwirtschaft zuarbeiten, sondern rein in der praktischen Landwirtschaft. Es ist was völlig anderes in der, als in den ganzen Gewerken, die quasi für die Landwirtschaft, an der Landwirtschaft, nach der Landwirtschaft arbeiten. Okay, das bin ich in Person. Ich habe fünf erwachsene Töchter und einen kleinen Sohn und bewirtschafte den Betrieb zusammen mit meinem Mann. Und freue mich total, dass wir seit ein paar Jahren ein Biofrauennetzwerk haben, was auf große Resonanz stößt, weil Frauen echt den Drang haben, sich zu vernetzen, Kontakten, sich einfach zu sehen, zu sprechen und immer wieder auch einen Safe Space auf Veranstaltungen zu haben, die ansonsten von Männern dominiert sind. Susanne kommt aus einem ganz anderen Kontext und deshalb gebe ich
Genau,
nochmal.
Susanne kommt aus einem ganz anderen Kontext, aus dem akademischen Bereich. Also ich bin Wissenschaftlerin, habe zum Thema ökologische Landwirtschaft sehr lange viel gemacht, vor allen Dingen immer soziale Zusammenhänge in der ökologischen Landwirtschaft. Das Thema Frauen lief immer so am Rande mit bei mir, war aber irgendwo auf dem Schirm. Und dann ergab sich die Möglichkeit, hier an der deutschen Landfrauenstudie mitzuarbeiten, die in Braunschweig am Thünen-Institut gemacht worden ist, und das war eine Status Quo-Analyse zur Situation von Frauen in der Landwirtschaft, die nicht viel, nicht tolle Geschichten, aber auch viel, was sehr herausfordernd ist. Also Frauen haben es in der deutschen Landwirtschaft immer nicht, immer noch, weiß ich nicht, aber sie haben es sicherlich nicht einfach. Und das ist eine ganze Reihe von verschiedenen Herausforderungen. Ein Schlaglicht vielleicht, also wenn man genauer anguckt, welche Frauen Betriebe übernehmen können oder übernehmen werden, dann sind das oft die, die keine Brüder haben, sondern es ist oft eben die Geschwisterfolge ist da die entscheidende Variable. Das hat man nicht so ganz erwartet, aber es hat sich ziemlich eindeutig bestätigt, jetzt auch nochmal neu ausgewertet worden. Aber das Biofrauennetzwerk hat diese Ergebnisse auch mit verwendet. Ich habe es auch dann mal versucht, es ein bisschen stärker noch auf die biologische Landwirtschaft zu beziehen. Aber vor allen Dingen ist es ein Netzwerk, die Betonung liegt auf Netzwerk und wir versuchen Räume zu schaffen, wo Frauen sich treffen und austauschen können, kennenlernen können, Verbindungen knüpfen können, Jobs zuschieben können, gehört alles dazu. Und das sind halt relativ viele Frauen, die in Verbänden arbeiten, aber auch einige praktische Landwirtinnen. Das ist so eine Baustelle, wo Steffi vor allen Dingen mit allen von uns daran arbeitet, dass wir da mehr Anschluss finden und besser reinkommen. Und wir haben jetzt, ja, das ist also so zu unserem Kontext und zu unserer Initiative. Ich glaube, von den gestellten Fragen, die jetzt gerade noch im Chat stehen, die zweite, wie könnte der Alltag der Bäuerin verbessert werden, das steht viel besser qualifiziert als ich, irgendwas zu sagen.
Genau, ich will gerne ein paar Sätze zu meinem Leben wirken und meine Erfahrungen jetzt auch in jüngster Zeit nochmal sagen. Aber da ich weiß, dass ich das Wichtigste in der Regel vergesse, fange ich jetzt mit dem an, was ich zum Ausblick eigentlich sagen sollte. Und zwar nächste Woche sind die Öko-Feldtage.
Diese Woche,
Ja,
übermorgen.
wir haben noch Sonne.
Ja gut, wir haben noch Sonntag,
Wir haben
aber.
noch Sonntag, genau. Also, Mittwoch, Donnerstag, ne, die Öko-Feldtage bei Leipzig. Und da trifft sich auf jeden Fall das Frauennetzwerk und lädt alle Interessierten am Donnerstagvormittag ein um 11 Uhr zu einem Treffen, einem Austausch, einem Netzwerken. Und das will ich auf keinen Fall vergessen, hier zu sagen. Genau, ja, was heißt es, Landwirtin zu sein in 2025? Ich habe diesen Beruf gelernt. Ich sehe es wirklich als meine Berufung. Ich bin Landwirtin. Ich habe die ganz klassische Ausbildung gemacht, die Lehre, die Fachschule. Und mein Ansinnen war es nicht für Frauen zu streiten, nicht um die Frauenrolle zu streiten, sondern ich wollte einfach Landwirtschaft machen. Und ich möchte auch bis heute einfach Landwirtschaft machen. Ich behaupte, ich beherrsche mein Handwerk und meinen Beruf und will die Sache nur leben. Und merke dann, ich mache es seit 35 Jahren, wie es immer wieder einem sehr erschwert wird, wie es Frau erschwert wird, überhaupt ernst genommen zu werden, es einfach auszuüben. Du triffst nicht auf Frauen, du triffst überall auf Männer. Keiner rechnet damit, dass eine Frau kommt, eine Maschine ausleiht. Keiner rechnet damit, dass eine Frau zum Landhandel fährt, um Betriebsmittel zu kaufen. Das Erstaunen, das stellen junge Frauen immer wieder fest, wie stark folgt einem der Blick auf den Trecker. Da bin ich gar nicht mal so empfindlich, weil ich denke, ich finde es schön, dass der Blick überhaupt den Treckern folgt. Und das tut es bei Männlein und bei Weiblein. Aber den Alltag wirklich zu leben und ernst genommen zu werden, hat nichts mit der Ausbildung zu tun, nichts mit der Erfahrung zu tun, sondern es ist nach wie vor einfach schwer, als Frau das zu tun. Und wie gesagt, ich bin nicht dafür angetreten, um zu beweisen, dass ich es als Frau kann, sondern ich will und wollte einfach den Beruf ausüben. Und der Klassiker, ich nenne es wirklich momentan wieder meine Überschrift in meiner Arbeit. Das ist mir in den ersten Tagen, die ich hier mit 19 Jahren auf dem Hof, auf dem ich jetzt arbeite und wirtschafte und den ich auch seit über 30 Jahren mit meinem Mann zusammenführe, war einer der ersten Stolpersteine die beliebte Frage: Es kommt ein Vertreter auf den Hof, sei es ein Vertreter für Maschinen, Betriebsmittel oder auch der Tierarzt. Die Frage ist: Ist der Chef da? Jetzt noch vor 2 Wochen passiert: Es kommt jemand mit Firmenlogo auf der Jacke, ist der Chef da? Ich sage: Ja, hier. Nein, nein, ich meine den Chef. Ja, steht vor Ihnen. Nein, es geht um Ackerbau. Ich sage, ja, mache ich. Na, ich habe aber sonst mit jemand anderem gesprochen. Fortsetzung folgt, ja? In diesem Stil hat sich nichts, und zwar gar nichts, geändert. Früher war es, man kommt ins Haus rein, läuft in die Küche, reißt die Tür auf. Die Frage ist auch da, ist der Chef da oder mein Höhepunkt? Ich sitze mit 5 Töchtern, nicht mehr ganz jung, also nicht mehr, keine Kinder mehr, jugendlichen Töchtern am Tisch. Es kommt jemand rein und fragt, ist keiner zu Haus? So ist die Wahrnehmung und so ist es nach wie vor. Steht ein Trecker auf dem Hof, wird zu dem kleinen Jungen gesagt, ah, ist das Papas Trecker? Hast du auch einen Trecker? Keiner würde von Mamas Trecker sprechen. Ich bin nicht diejenige, die auf Gendern riesen Wert legt, die im Sprachlichen da so viel Wert drauf legt, aber ich merke da, wir müssen wirklich bei der Sprache ansetzen. Papas Trecker ist nicht nur Papas Trecker und guckt euch Kinderbilderbücher an. Die Thematik ist bekannt, aber an Büchern ändert sich es tatsächlich. Es hat heute die Betriebsleitung, was Susanne angesprochen hat, wie viele Frauen sind Betriebsleiterinnen, wie wenig davon sind Frauen, die sogar Brüder hätten. Es liegt heute nicht mehr an der Rechtsform, da sind alle Möglichkeiten da. Es gibt gleichberechtigte Formen, es gibt Gesellschaftsformen, es gibt genug Strukturmöglichkeiten, wie man einen Betrieb wirklich gemeinsam führen kann und wie Frau einen Betrieb führen kann. Daran liegt es nicht. Die Ausbildung habe ich auch gestreift. Mädchen ist inzwischen Tor und Tür geöffnet. Wir haben viel, viel mehr weibliche Auszubildende auf Biobetrieben, inzwischen auf Biobetrieben, auf anderen nicht so. In der Berufsschule sind die Mädels leider immer noch eher in der Minderheit. Im Studium sieht es schon anders aus. Die jungen Frauen machen sehr, sehr gute Abschlüsse und trotzdem sind sie in der Praxis deutlich weniger vertreten. Also ich gehe da gerade auf die Frage ein, was muss sich ändern? Daran liegt es nicht. Wir haben uns heute Nachmittag hier auf dem Betrieb noch unterhalten, weil wir gerade auch im Maschinenkauf begriffen sind. An der Technik liegt es heute auch nicht. Also selbst wenn man Frauen noch als das schwache Geschlecht, was biologisch gegeben ist, bezeichnet, es liegt heute nicht an der Technik, dass Frauen weniger den verantwortlichen Job ausüben können. Das ist alles möglich. Es liegt nicht mehr an der Kraft. Die Arbeiten, die in der Landwirtschaft eine Rolle spielen, wie Organisation, digitale Öffentlichkeitsarbeit, Vermarktung, sind Frauen mit der Nase vorn. Daran liegt es auch nicht. Deshalb fällt es mir unglaublich schwer, ich werde ja häufiger zu dem Thema befragt oder auch gar eingeladen, was eigentlich geändert werden muss. Und ich würde sagen, geändert werden muss, das ist rein hier oben. Es sind rein die Denkmuster, die geändert werden müssen. Und da sage ich bei Frauen und bei Männern, beziehungsweise die Betonung umgekehrt bei Männern und bei Frauen. Weil warum haben wir so wenig Frauen im Netzwerk? Tatsächlich stelle ich immer wieder fest, dass meine lieben Berufskolleginnen auch so sagen, nee, erstens bin ich nicht abkömmlich zu Hause, zweitens zu der Veranstaltung, wo ihr seid, Biofach, Ökofeldtage, Ökomarketingtage, da ist mein Mann eher vertreten. Dass Frauen sich aufraffen und wirklich sagen, wir tun was für unsere Vertretung, es ist leider nach wie vor sehr, sehr wenig. Ich fand es gerade ganz spannend, in dem Vortrag am Schluss, als es nochmal darum ging, als es schwierig wurde in der Landwirtschaft, und ich meine, wann war es nicht schwierig in der Landwirtschaft? Die Frauen sind allerdings immer die Feuerwehr, wenn es darum geht, die Betriebe zu retten. Nebenerwerbsmöglichkeiten zu finden, ja, aus dem wenigen, was man hat, das Maximale rauszuholen, die Familie auch mit wenig zu ernähren, das ist immer die Rolle der Frau. Die tragende Säule, das müssen wir alle nicht wegdiskutieren und das sagen übrigens auch alle Männer. Das ist uns allen sehr, sehr bewusst. Und trotzdem gehen Frauen eher in die demütige Rolle, dass Care-Arbeit nicht nur zu 90, sondern in der Regel zu 100% auf den Frauen hängen, an den Frauen hängen bleibt, das ist bekannt. Was in der heutigen Zeit aber auch ist, Steuern sparen tut man, indem die Frau im Minijob angestellt ist. Und da kann man wirklich mit sehr selbstbewussten, sehr verantwortlichen Frauen auf den Höfen sprechen, wo jeder und jeder weiß, die tragen die Höfe und trotzdem begeben sie sich in diese demütige Rolle mit einem Minijob, ihren 60-Stunden-Tag, ihre 60-Stunden-Woche zu machen. Das war so das Letzte, was mir gerade zu dem Vortrag noch einfiel. Also von daher habe ich diese Einladung heute gerne wahrgenommen, weil ich denke, wir müssen noch sehr, sehr viel sensibilisieren. Wir sind noch ganz am Anfang der Sensibilisierung und freue mich, dass hier so viele Leute sind. 57, Wahnsinn, klasse.
Ja, danke euch beiden und schön, dass ihr da seid. Und auch danke an alle, die jetzt ihre Videos, die Kameras angemacht haben. Auf jeden Fall sehr schön. Ich hoffe, dass sich das Gefühl, da so ins Blaue hineinzureden, auch einen verändert hat.
Ich würde noch einen kleinen Tipp hinterherschicken, für
Ja,
die, die sich
kurz
nicht
gerne.
interessieren. Es gibt ein sehr schönes Buch über die Pionierinnen des ökologischen Landbaus von einer Österreicherin und einer deutschen Wissenschaftlerin herausgegeben. Passion und Profession, wo auch so spannende Geschichten drin sind von einer Frau, also von einer, die Biolandbau schon mitgeprägt hat, die dann eben ins Kloster gegangen ist, weil sie da das Gefühl hatte, ihre Arbeitsweise und das, was sie erreichen wollte, besser erreichen zu können als in irgendwelchen Familienzusammenhängen. Das kann ich sehr empfehlen. Ist bei Ökom erschienen. Passion und Profession über die Bio-Pionierinnen ist ein. Man muss es nicht von vorne bis hinten lesen, aber mal reinlesen, mal das eine oder andere Profil lesen, fand ich immer sehr spannend. Danke für das Teilen.
Dankeschön. Und dann würden wir jetzt weiterspringen nach Nordhessen zur jungen ABL.
Ja, hallo. Genau, ich bin Nora und ich bin hier heute in Vertretung für die junge Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Genau, wir sind eine Interessenvertretung eben für die jugendlichen, jungen, bäuerlich tätigen Menschen in der Landwirtschaft. Und wir sind die Regionalgruppe rund um Witzenhausen jetzt im Speziellen gerade. Und international gesehen auch ein Teil von der Bewegung La Via Campesina. Und ich persönlich bin auch Gemüsegärtnerin, habe seit letztem Jahr mit meinem Partner zusammen einen Betrieb übernommen. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf und auch ein paar Worte zum Thema hier einfließen lassen kann. Und ich wollte mich auch für den Input eben noch bedanken. Da sind auch schon ganz viele wichtige Sachen drin vorgekommen, die ich auch jetzt erwähnt hätte und die auch mir im Alltag immer wieder begegnen. Und so ist es einfach immer, dass wir Frauen halt nicht zugetraut bekommen, mit Maschinen und Technik genauso gut umgehen zu können wie unsere männlichen Kollegen, dass wir nicht so selbstverständlich zugetraut bekommen, Reparaturen durchführen zu können und dass es auch vielleicht tatsächlich manchmal so ist, dass aufgrund unserer Sozialisierung eben Männer einen Kompetenzvorsprung in den Bereichen haben. Aber auf der positiven Seite und auf der Habenseite finde ich auch, dass da auch schon relativ viel passiert ist und ich mich vielleicht auch einfach in meinem Umfeld so glücklich schätzen darf, dass das ja immer mehr kommt, dass man auch einfach Kurse zum Beispiel hat, nur für Frauen, um genau das zu lernen, was man vielleicht als Kind oder Jugendliche nicht mit auf den Weg bekommen hat, im Bereich Technik, im Bereich Maschinen. Und dass es auch immer mehr akzeptiert wird. Es dauert, es ist ein langer und zäher Prozess, aber es kommt langsam, dass man eben auch einfach von männlichen Kollegen da auf Augenhöhe einfach behandelt wird, sage ich mal. Genau, und ansonsten ist auch ein weiterer wichtiger Punkt gewesen, der auch gerade schon angeschnitten wurde, dass eben das Thema finanzielle Abhängigkeit wirklich ja, eigentlich fatal ist. Viele Frauen eben gerade war das Beispiel eben 450-Euro-Job stecken oder eben auch, wenn sie sich um Kinder, Familie kümmern, einfach eine richtig, richtig miese Aussicht auf Altersvorsorge haben und dass auch einfach politische Lösungen braucht in dem Bereich, bessere Modelle gerade für Selbstständige bereitzustellen, dass man sich die Arbeitszeiten teilt, dass es irgendwie Elternzeitmodelle gibt, die da Entlastung schaffen, die dann nicht Frauen im Alter eben mit leeren Händen dastehen lassen. Oder im Falle, dass es vielleicht irgendwie dazu kommt, dass sie nicht bis zur Rente den Betrieb führen, sondern aus welchen Gründen auch immer irgendwann aussteigen, dann also mit, ja, auch eben mit leeren Händen dastehen, obwohl sie halt Stunden und Zeit und Mühen da reingesteckt haben und aber auf dem Papier nichts dabei übrig bleibt. Genau, und ich finde, dazu braucht es auf jeden Fall auch noch deutlich mehr irgendwie einfach Beratungsangebote in dem Bereich, wie kann man das überhaupt machen und letztendlich dann halt, wie ich schon gesagt habe, politische Lösungen. Andere Ideen, die wir noch hatten, um die den Alltag oder die Arbeitsverhältnisse für uns Frauen zu verbessern, ist eben, dass man vielleicht versucht, wenn es größere Betriebe sind, auch in Betriebsräten wird gezielt Frauen in Verantwortungspositionen zu bringen und einfach deren Perspektiven und Anliegen mehr zu vertreten. Letztendlich ist es für alle, egal welchen Geschlechts, irgendwie wichtig, auch so einen Übungsraum zu schaffen, bessere Kommunikation zu üben und einfach dieses Denken, wie auch gerade schon erwähnt wurde, Stück für Stück, ja, umzuwandeln und in eine frauenpositivere Richtung zu entwickeln. Genau, das sehe ich schon auch so. Ja, ansonsten sind wir natürlich in der Landwirtschaft grundsätzlich meistens in ländlicheren Gegenden unterwegs. Klar, es gibt auch hier und da Stadtgärtnereien und sowas, aber in den allermeisten Fällen sind wir dann doch in entlegenen Gegenden, wo halt in der Gesamtbevölkerung oft auch ein konservativeres Denken noch herrscht als im urbanen oder Raum, wo viele AkademikerInnen unterwegs sind, was es natürlich nicht gerade erleichtert, die Rolle der Frauen zu verbessern. Aber ich finde auch da, also ich hatte jetzt gerade letzte Woche ein Beispiel, ich war als Prüferin bei den Abschlussprüfungen im Gemüsebau unterwegs. Ich war als Frau da im Team mit 13 Prüfern, nur eine andere Frau. Zunächst wurde ich auch für einen Lehrling gehalten, war auch ganz nett. Nachdem das dann geklärt war, dass ich als Prüferin an dem Tag da war, haben aber dann durchaus die männlichen Kollegen auch sehr, sehr offen reagiert und mich auch von sich aus um Feedback gebeten, weil die ja schon seit 40 Jahren Prüfungen abnehmen und auch mal froh waren, dass jemand Neues und gerade eine Frau reinkam mit ihrer Sicht, da mal einfach rückzumelden, was man vielleicht noch anders machen könnte. oder was man noch anders fragen könnte und generell, wie man Prüfungsaufgaben vielleicht auch ja, zukunftsgerichteter stellen kann. Deswegen, also ich finde, es ist auf jeden Fall noch viel Arbeit, aber es ist auch schon einiges passiert und es passiert einiges. Und ja, genau, in diesem Sinne würde ich den Ball an die nächste Person weitergeben.
Ja, danke schön. Dann machen wir weiter mit ELAN, dem emanzipatorischen Landwirtschaftsnetzwerk. Da müsste wer da sein.
Ja, das bin ich. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich komme leider nur mit dem Telefon rein in den Call, deshalb kann ich mich nicht mit Gesicht zuschalten. Ich bin vom ELAN-Netzwerk. Und tatsächlich habe ich ein bisschen eine Doppelrolle, weil ich persönlich auch noch auf dem Karlahof mitarbeite. Das ist ein Projekt in Nordbrandenburg, in der Uckermark, das genau so einen eigentlich einen Allmende-ähnlichen Ansatz hat, also nicht kommerzielle Landwirtschaft betreibt und auch ein sehr queerer und feministisch geprägter Ort ist. Deshalb erzähle ich mal ein bisschen vom ELAN-Netzwerk, also vom emanzipatorischen Landwirtschaftsnetzwerk und streue gleichzeitig ab und zu mal so ein paar praktische Beispiele vom Karlahof ein. Das ELAN-Netzwerk ist ein Zusammenschluss von queeren Personen, Transpersonen, Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary-Personen in der Landwirtschaft, also sowohl PraktikerInnen als auch Studis, als auch Auszubildende. Und genau, wir sind eine horizontale Struktur, haben jetzt keine institutionelle Körperschaft oder so. Wir treffen uns, wenn wir es schaffen, einmal oder zweimal im Jahr zu einem großen Netzwerktreffen. Und der Hauptanlass ist einfach der Austausch untereinander, um so viele von den Erfahrungen, die ihr jetzt geteilt habt, einfach mit anderen Leuten zu besprechen und sich darin irgendwie zu unterstützen, sich gegenseitig neue Skills beizubringen, genau. Und aber auch einfach einen Raum zu haben, um zu sehen, ah ja, es gibt ja auch wirklich eigentlich sehr viele andere Leute, denen es ähnlich geht wie mir. Es gibt diese queeren Leute auf dem Land, es gibt Frauen in der Landwirtschaft, die Trecker fahren und alles selber machen und so uns gegenseitig gute Beispiele sozusagen zu sein. Mittlerweile auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Und organisieren auch ab und zu andere Veranstaltungen. Ein paar lokale Bezüge, die sich auch so mal treffen. In Sitzenhausen gab es eine Zeit lang eine Gruppe. In Berlin-Brandenburg gibt es eine Vernetzung. Aber der Hauptbestandteil unserer Arbeit ist wirklich sind diese jährlichen Netzwerktreffen. Genau, und vielleicht noch zwei Worte mehr zum Karlahof beziehungsweise zu dem, was wir dort machen. Das ist ein Hof, auf dem sowohl Leute wohnen als auch Leute in Initiativen mitarbeiten. Und es ist so ein bisschen der Versuch einer, ich habe immer das Gefühl, wir probieren eigentlich so ein bisschen also eine kleine Utopie zu basteln. Wie könnte eine Landwirtschaft aussehen abseits von wirtschaftlichen Zwängen? Also wie können wir gemeinschaftlich produzieren und das weitergeben? Wir verkaufen da nichts und es wird auch nicht im herkömmlichen Sinne getauscht, sondern Leute haben ein anderes Einkommen und alles, was produziert wird, wird an andere Projekte oder Freunde weitergegeben. Genau, und wird zum Beispiel aber auch von anderen Leuten weiterverarbeitet. Und das macht ein ganz anderes Zusammensein auf dem Hof möglich und zum Beispiel auch die Partizipation von Leuten wie mir, die dort nicht wohnen. Und genau, es ist auch darüber hinaus eben der Anspruch, den Hof gemeinschaftlich zu verwalten und wird ein großer Schwerpunkt gelegt auf soziale und emotionale Prozesse auf dem Hof. Genau, das ist so, in einigen Punkten ist dieser Ort für mich auch schon. Ja, ist das eben ein Versuch, das umzusetzen, was wir als Queers und Frauen brauchen würden in der Landwirtschaft, weil eben viele Dinge, die vorher auch beschrieben wurden, ich musste so ein bisschen schmunzeln bei der Geschichte von dem, wo ist der Chef-Frage, weil das auch was ist, was ich auf jeden Fall schon diverse Male gehört habe. Es gibt sogar so eine ein Comic aus Frankreich, der hat den gleichen Titel über Frauen in der Landwirtschaft. Und ihr habt schon viel gesagt, die Frage von, wer hat überhaupt Zugang zu Land und Höfen? Wer kann so eine Hof- oder darf so eine Hofnachfolge antreten? Die Care-Arbeitsverteilung ist einfach immer noch so, dass ein ganz großer Teil eben von der nicht bezahlten Care-Arbeit in so einem Hofkonstrukt von Frauen gemacht wird. Die ganze Ausrichtung eben von Renten- und Sozialversicherungsstrukturen sind immer noch total auf traditionelle Familienbetriebe ausgelegt, nicht zum Beispiel auf Kollektive. Also da ist noch viel, viel zu tun. Und ich würde gerade aus queerer Perspektive noch da hinzufügen, dass einfach oft auch ein wichtiger Punkt ist, dass es auf dem Land weniger Gesundheitsversorgung gibt, sowohl für Transmenschen, aber auch zum Beispiel, dass die Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, oft viel, viel schlechter ist. Also, dass es einfach auch so gesundheitliche Faktoren gibt für Frauen und Queers, warum manchmal auch ein Leben auf dem Land einfach erschwert ist. Und dass im Moment wir im Netzwerk uns auch viel austauschen darüber, dass tatsächlich auch einfach so Zunahme von rechter Gewalt gegen vor allem Queers auch ein Faktor ist, der es gerade im ländlichen Raum herausfordernd macht für queere Menschen einfach auch zu sein. Also wie die ganzen Angriffe auf die CSD-Paraden im letzten Jahr ja auch so ein bisschen zeigen. Genau, und darin ist so wirklich ein Herzensthema von mir und uns, so die Sichtbarkeit und die Orte zu schaffen, an denen, genau, wir einerseits feministische Themen besprechen können, die auch Schutzräume sein können, um über auch, genau, Erfahrungen von Sexismus und von Gewalt zu sprechen. Also gerade weil so Hofleben oft auch sehr isoliert ist und so Themen wie sexualisierte Gewalt einfach eh schon schwer zu besprechen sind, braucht da die Räume und die Sensibilisierung sowohl von den Betriebsleitungen als auch auf einer gewerkschaftlichen Ebene, als auch in den Ausbildungen. Und genau das Gleiche halt mit queeren Thematiken, dass es total wichtig ist und wir immer noch viel zu wenige auch, genau, sichtbare LehrerInnen und Ausbilderinnen und BetriebsleiterInnen haben, die sagen, wir sind queere Personen und wir leben auf dem Land und wir lieben das, was wir tun. Genauso wie es immer total cool ist, wenn es sichtbare Frauen gibt, die Trecker fahren und also so Agrar-InfluencerInnen, zum Beispiel wie Marie Hoffmann, die ist jetzt gar nicht so, verortet sich, glaube ich, gar nicht so politisch oder progressiv. Das ist eine Landwirtin, die ganz viel einfach so, genau, ackerbaulichen Content postet und die erzählt auch in so Interviews immer wieder, dass sie es echt extrem schwer hat, nicht immer nur auf ihr Frausein reduziert zu werden. Und das glaube ich auch, weil sie halt eine von so wenigen Frauen und queeren Personen ist, die das macht. Und der Sexismus, der ihr da entgegenschlägt, ist einfach groß auch. Genau, ich hange mich ein bisschen an euren Fragen entlang, die ihr gestellt habt. Und die Frage nach, wie können wir so eine größere, breitere emanzipatorische Bewegung stärken oder aufbauen? Dazu haben wir mit noch ein paar anderen Leuten aus dem Netzwerk so ein bisschen gebrainstormt. Und da haben wir tatsächlich ganz viele Punkte irgendwie, die wir wichtig oder hilfreich finden. Zum Beispiel halt so ein bisschen diesen auch sehr, sehr befeuerten Stadt-Land-Konflikt aufzubrechen und mehr Allianzen auch zu schmieden zwischen Leuten in der Stadt und Leuten auf dem Land. Und da aufeinander zuzugehen. Und also ich sehe da auch gerade die StädterInnen auch in der Verantwortung, mehr Aufmerksamkeit für landwirtschaftliche Themen zu haben, aber auch zu sehen, was wir darin voneinander lernen können. Also dass zum Beispiel gerade auch so Fragen um, wer hat eigentlich Zugang zu welchem Land oder so Recht auf Boden und Vergesellschaftungsprozesse, dass da eigentlich in der Stadt zum Beispiel in so Anti-Gentrifizierungskämpfen oder MieterInnenrechten oder so, dass es da eigentlich viele Vorbilder gäbe auch oder einfach Wissensaustausch stattfinden kann. Und da ist der Karlerhof für mich auch ein schönes Beispiel, weil der halt auch ganz doll davon lebt, dass es eben sowohl die Leute gibt, die dort leben und die sich ganz klar auf dem Land verorten, als auch die Leute, die, wie ich, oft aus der Stadt halt dorthin fahren und dann zum Beispiel aber auch wiederum Sachen mitnehmen und hier in der Stadt weiterverarbeiten oder weiterverteilen können und dass es eigentlich ein total schöner und wertvoller Austausch ist. Umgekehrt Leute vom Karlerhof dann gerne in die Stadt fahren, um da auch irgendwie ja, sich zu vernetzen oder Kulturprogramm mitzunehmen und dass das irgendwie durch diese persönlichen Beziehungen total wertvoll wird. Daran anschließend finden wir es auch total sinnvoll und gut, bestimmte Kämpfe auch branchenübergreifend zu denken. Also gerade so diese Sichtbarmachung und Umverteilung von Care-Arbeit, die geleistet wird, das betrifft ja Frauen und Queers in vielen Branchen und zum Beispiel sowas wie die Arbeitskämpfe von GesundheitsarbeiterInnen, die Krankenhausstreiks. Das sind auch irgendwie Themen, die in denen wir total viele Sachen wiederfinden, die uns auch beschäftigen. Und dann als dritten Verbindung von Kämpfen und von Themenpunkt finden wir es auch noch voll wichtig zu gucken, wo entlang der Wertschöpfungskette passieren überall diese Momente von eigentlich Ausbeutung oder schlechter Behandlung von Frauen, von Queers, wo fängt es an und zum Beispiel uns zu vernetzen mit Initiativen in den Gewächshäusern in Almeria, die da die Arbeiterinnen und Arbeiter unterstützen und zu sagen, dort fängt es an und bis hierher gibt es dahin total viele Parallelen und total viele Mechanismen, die die gleichen sind. Dass auch dort irgendwie zum Beispiel migrantische Frauen oft in den prekärsten Situationen in den Betrieben sind und uns mit den Leuten zu solidarisieren. Es gibt ein tolles Projekt, die Interbrigadas. Das sind eigentlich Brigaden also vor allem aus Deutschland, die nach Almeria fahren und dort versuchen, gewerkschaftliche Arbeit und Kämpfe zu unterstützen. Und da ist gerade auch eigentlich eine Reise mit feministischem Schwerpunkt in Planung. Genau. Aber ich kann wahrscheinlich noch ganz viele Punkte mehr anführen, die für eine Stärkung und einen Aufbau von einer bäuerlichen feministischen Bewegung helfen würden. Aber ich will vielleicht noch zum Abschluss sagen, dass ich das Gefühl habe, in den aktuellen Zuständen mit so viel gesellschaftlichen Krisen und eben mit diesem Rechtsruck und so, dass es manchmal schwer ist, durchzusteigen durch die Komplexität von Kapitalismus, Patriarchat und dem kapitalistischen Patriarchat in Kombination. Und dass auch, wenn wir nicht immer direkt von bestimmten Strukturen betroffen sind, dass oft die Zusammenhänge da drin trotzdem sich oft gegen Minderheiten und in dem Fall halt auch oft gegen Queers und Frauen richten, dass zum Beispiel so diese rechte Raumnahme auch in den Bauernprotesten in den letzten Jahren, dass da vielleicht nicht so viel es um Genderrollen geht oder um queer-politische Themen nicht immer im Vordergrund, aber dass es oft eben auch eine Welt sich dahinter steckt, die sich eigentlich genau traditionelle, auch sexistische Rollenbilder zurückwünscht, die keinen Raum lässt für Queers. und die genauso wie zum Beispiel gegen MigrantInnen gewettert wird, auch nicht weit um die Ecke ist, dass eigentlich andere Leute, andere Minderheiten oder eben Frauen auch in der Ziellinie stehen. Und ich glaube, um dem was entgegenzusetzen, haben wir im Elan ganz doll irgendwie den Wunsch, dass wir eben uns gegenseitig mehr sehen und verstehen und austauschen. Aber auch für mich ist es ein ganz großes Anliegen, mehr Frauen und Queers eben, ja, präsenter zu machen und uns zu trauen, auch von dem, was wir tun, zu erzählen. Ich glaube, wir haben so viel eigentlich zu sagen über den Zustand der Landwirtschaft und was wir tun und warum wir das gerne tun. Und ich wünsche uns dieses Selbstbewusstsein.
Danke auch an dich.
Damit würde ich mal weitergeben.
Ja, danke schön. Dann würde ich direkt weiterleiten zum letzten Beitrag von Kerstin Eckstein. Die ist bei Via Campesina Österreich bzw. dem ÖBV. Und du hattest die Präsentation, also würdest du jetzt wahrscheinlich freigeben.
Ja, auch danke für die interessanten Inputs bisher. An viel Inhaltliches könnte ich jetzt auch noch anknüpfen und weitererzählen, aber ich denke mir, es macht auch Sinn, vielleicht noch ein paar neue Aspekte einzubringen. Und nur kurz vielleicht zu meiner Person. Ich bin gebürtige Städterin, war dann zeitlang akademisch als Sozialwissenschaftlerin auch tätig und seit 10 Jahren quasi so als Quereinsteigerin in die Landwirtschaft gekommen und habe mit in den letzten Jahren immer in kollektiven Zusammenhängen einen kleinen Schaf- und Ziegenbetrieb. Das ist so mein landwirtschaftlicher Hintergrund. Und ich bin seit einigen Jahren in der ÖBV aktiv. Das ist die Österreichische Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung. Die gibt es schon seit 50 Jahren, seit 51 Jahren. Und es ist ein vielleicht auch etwas widerständiger Zusammenschluss gewesen von Bauern, die sich durch die sehr konservativen Bauernbundvertreter nicht ausreichend vertreten gefühlt haben und sich da zusammengeschlossen haben, um ihre kleinbäuerlichen und auch damals schon biobäuerlichen Anliegen einzubringen. In den 90er Jahren ist dann Via Campesina gegründet worden und wir sind eben die österreichische Teilorganisation von Via Campesina. Das ist der weltweite Zusammenschluss von kleinbäuerlichen Organisationen, einer der größten Vereine weltweit überhaupt. Via Campesina heißt der kleinbäuerliche Weg, der bäuerliche Weg. Und wir glauben eben oder setzen darauf, dass wir mit Agrarökologie und einer feministischen Grundhaltung und mit Ernährungssouveränität zu mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit kommen. Das ist so dieses Konzept Buen Vivir, nachdem Via Campesina weltweit ist und sehr viel auch von Lateinamerika beeinflusst. Ist dieses Konzept Buen Vivir, das gute Leben für alle, auch so unser vereinendes Ziel. In der ÖBV gibt es schon seit, kann ich da jetzt weiterklicken? Ja, gibt es schon seit Ende der 70er Jahre einen Frauenarbeitskreis, weil zu Beginn waren es eigentlich nur Männer, die diesen Verein gegründet haben. Und dann sind die Frauen relativ schnell mal drauf gekommen, hey, wir wollen da eigentlich auch mitreden. Und haben einen Frauenarbeitskreis gegründet, der über die Jahre hinweg der beständigste und auch einer der aktivsten Arbeitskreise innerhalb der ÖBV ist. Und um vielleicht auch auf diesen Punkt, was braucht's, was kann man machen in der ländlichen Region oder um mit Bäuerinnen zu arbeiten, zu kommen, möchte ich ein paar Worte zu diesem Grundkonzept der emanzipatorischen Bildungsarbeit sagen, das wir verfolgen. Und das ist so dieses grundsätzliche Herangehen, dass wir von der Situation der Bäuerinnen ausgehen. Also wir treffen uns, wir tauschen uns aus, wir nehmen uns so ein bisschen eine Auszeit aus unserem Alltagsleben und erzählen uns teilweise auch einfach, was uns gerade beschäftigt. und kommen dadurch dann öfters drauf, dass es nicht einzelne individuelle Schicksale sind, wie es einem oft weiß gemacht wird, sondern dass da Zusammenhänge dahinter sind, dass es Strukturen gibt, die das Leben für Frauen auf den Höfen teilweise auch erschweren. Und durch dieses Strukturen erkennen und so quasi dahinter schauen, was dahinter liegt, kann dann ein Umdenken oder auch ein Weiterdenken stattfinden. Und ganz wichtig ist dabei auch immer so diese eigenen Kräfte und Ressourcen zu entdecken, sich gegenseitig zu stärken, indem wir auch in unseren Treffen dann auch immer andere Personen zum Beispiel moderieren. Dann kann man auch mal ausprobieren, diesen Part zu übernehmen oder sonstige Beteiligungen auch. Und das, was dann auch immer wichtig ist, dass wir nicht an dem Punkt hängen bleiben, wo wir uns einfach nur so quasi Netzwerk ein Netzwerk des Austauschens und gemeinsamen Jammerns stehen bleiben, ist auch immer sehr wichtig, dass man gleich in Aktionen kommt und dass man Ideen spinnen, wie wir diese Strukturen vielleicht auch verändern können. Oder wie man auch ein bisschen die herkömmlichen Entwicklungen stören kann. Das fand ich auch vorhin im ersten Vortrag von Lu. Pflegen neben regelmäßigen Treffen. Auch sowas wie Aktionen oder Petitionen. Ich hoffe, man hört mich noch. Meine Internetverbindung ist instabil. Es gibt zum Beispiel auch ein Bäuerinnenkabarett. Da haben sich mehrere zusammengeschlossen und den Alltag der Bäuerin sehr überspitzt als Kabarett gestaltet und die touren damit auch schon seit 20 oder mehr Jahren durch Österreich, aber auch durch Deutschland teilweise. Und machen eben mit dem Humor auf die Situation aufmerksam. Also auch diese Geschichten, die wir vorhin schon als Alltagssituationen gehört haben, wo der Chef ist oder der Bauer etc. Es gibt auch eine Zeitschrift von der ÖBV, Der bäuerliche Weg. Da gestaltet der Frauenarbeitskreis einmal jährlich eine Ausgabe, wo ganz gezielt dann eben Themen eingebracht werden, die vielleicht etwas spezifischer Bäuerinnen betreffen. Und es gibt auch Projekte, nationale, internationale, wo wir uns dann auch wieder vernetzen und Themen ansprechen. Zwei Links habe ich da dazu gegeben. Das schaut dann im Aktionismus oft, also auch wirklich sind auch wirklich so Aktionen, die nette Bilder abliefern. Links ist eine Aktion in Alpbach beim Forum Alpbach gewesen, wo dann auch ein Stanzlsingen initiiert wurde, um den Landwirtschaftsminister Forderungen zu übergeben. Das Rechte war der Versuch, mit einer inszenierten Kräuterwanderung haben sich die Bäuerinnen quasi als Bäuerinnen verkleidet mit Dirndl und waren auf Kräuterwanderung und wollten zum Agrarminister treffen, zum europäischen, möglichst nahe hinkommen, um dann die Forderungen auf den Regenschirmen oder Sonnenschirmen zu präsentieren. Das sind solche Aktionen, die dann eben daraus entstehen und wo man dann auch Verbindungen herstellen kann zu dem sogenannten kleinbäuerlichen Feminismus. Das ist auch ein Konzept, was in Via Campesina entstanden ist, dieser Popular Peasant Feminism, der einfach sich ein bisschen von dem akademischen Feminismus absetzt und ländliche oder bäuerliche Leben auch noch mehr in den Mittelpunkt stellt. Und ganz besonders wichtig hat die Wertschätzung der Arbeit von Frauen auf den Höfen, aber auch, dass neue Beziehungen, dass die Beziehungen zwischen Menschen, aber auch zwischen Mensch und Natur hinterfragt werden und ja, besser gestaltet werden. Es führt auch zu solchen Zeichnungen von unserem Karikaturisten für die Zeitung. Es ist immer so dieser lustvolle oder humorvolle Ansatz und dieses Zeichen setzen, das durch diese Grafiken vielleicht ein bisschen drüber kommt. Dieser kleinbäuerliche Feminismus mit dem Symbol rechts oben, das ist auch was, wo wir dann das T-Shirt dazu gestaltet haben, das man vielleicht bei mir sieht. Das ist auch in allen Größen auch für Männer gibt und das auch von den Männern in der ÖBV gelegentlich gern getragen wird. Also auch so einfach Zeichen setzen ist was Wichtiges. Und auch was der feministische, auch der kleinbäuerliche feministische Ansatz oder auch der queer-feministische Ansatz eben nahelegt, über dieses binäre Geschlecht hinauszudenken. Und da wollte ich noch kurz verweisen auf die europäische Via Campesina, die vor 4 Jahren eine Broschüre rausgebracht haben über dieses Embracing Rural Diversity, wo auch verschiedene Geschichten erzählt werden, mit welchen Problemen queere Menschen am Land konfrontiert sind. Also auch dafür mehr Sichtbarkeit zu schaffen, ist so ein, finde ich, ganz wichtiger Ansatz. Oder auch der Film Queer Gardening von Ella von der Heide, kennen vielleicht auch einige, ist auch sowas, wo wir dann versucht haben, mit Filmveranstaltungen und Diskussionen auf queere Thematik im landwirtschaftlichen Kontext einzugehen. Genau, und auch innerhalb der Organisation muss man dann noch weiter kämpfen. Es gibt auch in Via Campesina nicht, es ist nicht ganz so einfach mit den queeren Themen oder mit LGBT-Themen, weil es halt weltweit ist und dann auch Länder mit vertreten sind, in denen es durchaus auch noch gesetzliche Restriktionen gibt. Aber auch da haben wir es jetzt inzwischen geschafft, eine weltweite Vernetzung herzustellen. Und auch teilweise weltweite Kampagnen über Social Media zu organisieren, einfach auch wieder für diese Sichtbarkeit, ja, und klar zu machen, mit Slogans wie "Ohne Diversität gibt es keine Revolution" oder "Die Diversität ist quasi das Herz der Ernährungssouveränität. Wir sind so divers wie unser Saatgut", einfach auch anzuknüpfen an bäuerliche Lebensrealitäten. Genau. Und das ist auch so etwas, was mir aufgefallen ist, dass es im ländlichen Bereich oder auch im bäuerlichen Bereich über die Diversität, über die Biodiversität relativ leicht ist, dann auch über soziale Diversität ins Gespräch zu kommen und dann vielleicht auch da so eine Verbindung herzustellen, zu sagen, okay, mit Monokulturen kommen wir in der Landwirtschaft nicht wirklich weiter oder schaffen keine nachhaltige Landwirtschaft. Es sollte im sozialen Bereich ähnlich gehandhabt werden. Ja, das waren so ein paar Beispiele für das, wie wir versuchen, ja, widerständig zu sein, lebendig zu bleiben und einen Schritt zum guten Leben für alle näher zu kommen. Dankeschön.
Ja, danke zurück. Danke für den Beitrag. Ein Blick auf die Uhr. Wir haben immer angepeilt 90 Minuten für die Veranstaltung. Jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen drüber. Deswegen würde ich an dieser Stelle schon einmal den Termin von der nächsten Veranstaltung teilen. Das schreibe ich einfach kurz im Chat. Das ist der 24. Juli. Da wird es mit dem Thema die Frage der Gewalt in den Aufständen von 1525, sozusagen der geschichtliche Part und der Part zu heute, da wird es um Militarisierung gehen. Das einfach nur kurz schon mal gesagt. Falls es euch einzelnen von euch zu viel ist und ihr euch rausziehen wollt, dann habt ihr schon mal den Termin. Gerne aber auch im Newsletter anmelden. Das hatte ich schon vorher auch kurz in den Chat geteilt. Wir würden jetzt nochmal den Raum aufmachen für Diskussion. Also sowohl, es war jetzt sehr viel auch Input, auch den geschichtlichen Input hatten wir am Anfang, wenn ihr konkrete Rückfragen auch habt. Anders Gesagte, aber auch gerne eigene Gedanken, Verbindungen zwischen, vielleicht auch zwischen dem Geschichtlichen und dem Heute. Wo seht ihr Verbindungslinien? Genau, und dazu, es gibt hier bei Zoom so eine Meldefunktion, so eine Hand, die könnt ihr gerne benutzen. Wenn euch das zu kompliziert ist, dann kriegen wir das auch so hin. Ja, sprecht dann einfach rein oder meldet euch an, dass ihr sprechen wollt. Ja, da würde ich einmal den Raum aufmachen. Und wir würden mal gucken, wie gerade auch so wie wir ins Diskutieren kommen, aber vielleicht noch so 15, 20 Minuten machen, aber dann auch Dann sind wir bei 2 Stunden, dann würden wir auch den Rahmen zumachen.